Was für ein Schreck, und das am frühen Morgen. Das Grab ist leer. Der Leichnam von Jesus ist verschwunden. Wie kann das denn sein? Ob man das Maria wirklich abnehmen kann? Ist sie nicht durch Trauer vielleicht ein bisschen durcheinander, dass sie gar nicht mehr alles so richtig mitbekommt? Hat sie vielleicht ins falsche Grab geschaut? Wo soll der Leichnam denn hin? Er kriegt doch keine Füße, dass er weggehen kann. Na, da müssen mal die Experten ran. Also, Petrus und Johannes machen sich auf den Weg, um sich das Ganze genauer anzuschauen. Man weiß ja nie, aber es bleibt dabei. Das Grab ist leer. Da ist keiner mehr. Alles ist schön säuberlich aufgeräumt. Die Grabtücher zusammengefaltet, die Binden liegen da. Aber vom Leichnam ist nichts mehr zu sehen. Was für ein Schreck. Ein schrecklicher Morgen. Und so richtig einordnen konnten die Jünger das Geschehen damals noch nicht. Was war geschehen? Wo war Jesus geblieben? Die alten Schriften berichteten, dass Jesus sterben und auferstehen würden. Aber das haben sie noch nicht begriffen. Das haben sie noch nicht verstanden. Da hatten sie noch ein Brett vorm Kopf. Von dem anderen Jünger, das ist Johannes, da erschien anzufangen zu verstehen, wann es von ihm heißt, dass er anfing zu glauben. Zu glauben, dass etwas Besonderes geschehen ist, dass Jesus eben auferstanden ist. Auch wenn es so in den Anfängen war, so zaghaft und unsicher und er das auch noch nicht richtig einordnen konnte. Aber er begann zu glauben. Jetzt ist es also sicher festgestellt, das Grab ist leer. Aber bisher hatte noch niemand den auferstandenen Jesus zu Gesicht bekommen. Das war noch nicht so. Die Jünger machten sich wieder zurück auf den Weg nach Hause. In der Zwischenzeit war Maria Magdalena, die die Jünger informiert hatten, auch am Grab wieder angekommen. Und sie blieb alleine zurück. Und was dann geschah, das lesen wir in den nächsten Versen, Johannes 20, ab Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte, und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, »Rabuni«. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündigte sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Da ist Maria also draußen vor dem Grab und weinte. Die Tränen standen ihr in Augen, wahrscheinlich sah sie gar nicht mehr viel. Vor lauter Traurigkeit wusste sie gar nicht, was sie machen sollte. Sie kannte bisher nur den toten Jesus, den, der am Kreuz das Leben gelassen hatte und der dann hier beerdigt worden ist. Und jetzt war er halt eben nicht mehr da. Eine Auferstehung von den Toten, das war für sie etwas Unrealistisches. Das konnte sie nicht glauben, das verstand sie noch nicht. Und so war sie total verzweifelt, wusste nicht mehr ein noch aus. Und wenn Jesus schon tot war, der doch ihr Lebensinhalt war, mit dem sie so viel erlebt hatte, mit dem sie zusammen unterwegs war, ja, dann wollte sie wenigstens ein Grab haben. Zu dem hätte man ja pilgern können, an dem hätte man trauern können, hätte man der sterblichen Hülle eine letzte Ehre erweisen können. Aber das ging so alles nicht. Und was hatte Jesus nicht alles für sie getan? Sie war besessen von Dämonen. Jesus hatte 7 Dämonen von ihr ausgetrieben, die sie ihr ganzes Leben gefangen hielten. Durch Jesus war sie frei geworden, dass sie fröhlich wieder leben konnte. Und jetzt war alles aus. Aber deshalb hatte sie vielleicht auch besonders an Jesus gehangen. Und so blickt sie jetzt in das Grab, schaut noch einmal nach, was auch Petrus und Johannes gesehen haben, will noch einmal die Stätte sehen, wo ihr Haar gelegen hat. Und dann auf einmal ist da eine Veränderung. Da sind 2 Personen, 2 Engel, die da sitzen. Eine am Kopfende, eine am Fußende. Und Maria ist wahrscheinlich so in ihrer Trauer und ihrer Verzweiflung, dass sie zwar sieht, aber nicht wahrnimmt. Denn bei ihr kommt nicht die natürliche Reaktion, die sonst Menschen immer haben, wenn sie Engeln begegnen. Nämlich, dass sie sich fürchten, dass sie erschrecken vor der Heiligkeit Gottes, die auch in den Engeln erscheint. Das tritt bei ihr nicht auf. Sie ist eben ganz beschäftigt mit ihrer Trauer und mit der Suche nach dem Leichnam Jesu, mit ihrer Verzweiflung, dass sie die Herrlichkeit der Engel gar nicht richtig wahrnimmt. Sie sieht da nur 2 Personen. Wahrscheinlich hat sie eben nicht erkannt, dass es Engel sind, sondern einfach nur gesehen, da sind 2 Gestalten. Und diese Gestalten reden sie dann an. Warum weinst du? Warum bist du so traurig? Sie tasten sich vorsichtig heran, um herauszufinden, wo der Maria der Schuh drückt. Was sie wirklich bewegt und vielleicht auch so dahinter, wie können wir dir helfen, dass du wieder fröhlich wirst, dass du deine Traurigkeit überwinden kannst. Und Maria sagt ihnen, ja, ich suche meinen Herrn. Ich suche den Leichnam, der hier beerdigt worden ist. Wo ist er nur hingekommen? Ich finde es nicht. Immer noch nennt sie Jesus ihren Herrn. Sie weiß genau, wer Jesus war, was er zu seinen Lebzeiten gewirkt hatte, weiß, was er an ihr getan hat. Und so ist ihre Liebe und ihr Respekt, ihre Ehrfurcht und Verehrung ihm gegenüber ungebrochen. Und sie weiß, er war der Herr. Er war der, der mich befreit hat, der mir Gutes getan hat. Und jetzt ist er tot. Und deshalb will sie unbedingt den Leichnam. Und ich weiß nicht, ob es ihr wirklich klar war, was sie da wollte, ob sie sich überlegt hatte, was sie mit dem Leichnam denn machen wollte, wenn sie ihn denn bekommen hätte. Wenn sie wüsste, wo er liegt, hätte sie ihn dann in das alte Grab zurücktragen wollen oder sonst irgendwo? Hätte sie überhaupt die Kraft gehabt, den Leichnam zu tragen? Also ich glaube, solche Gedanken sind ihr gar nicht gekommen. Sie wollte einfach nur den Leichnam haben und alles andere war ihr völlig egal. Es machte ihr schwer zu schaffen, dass Jesus weg war. Sie ist auf der Suche nach Jesus. Und damit ist sie ein Vorbild für uns und für alle Menschen. Auf der Suche nach Jesus sein. Wen oder was suchen die Leute denn heute? Sie spüren schon, bei uns ist eine innere Leere. Wir brauchen irgendetwas, das unser Herz erfüllt. Da ist irgendwie ein Loch, das gefüllt werden muss. Aber womit? Und die Leute suchen sich heute alles Mögliche, nur um irgendwie ihre Leere zu füllen. Nur mit Jesus, damit wollen sie nichts zu tun haben. Der kommt für sie nicht in Frage. Das ist irgendwie kalter Kaffee, das ist von gestern. Man muss irgendwas anderes haben. Aber alles andere erfüllt sie letztendlich doch nicht. Auf die Suche nach Jesus machen ist gut. Nur Maria macht einen Fehler. Sie sucht einen toten Jesus. Und den kann sie nicht finden. Sie sucht Jesus an der falschen Stelle. Bei den Toten. Wer einen toten Jesus sucht, sucht falsch. Albrecht Busch sagt mal, wer nur den toten Jesus kennt, der kennt zu wenig. Dem fehlt etwas. Der sucht einfach immer weiter an der falschen Stelle, weil Jesus eben nicht im Tod geblieben ist. Und deshalb brauchen wir auch keine Pilgerstätte, wo wir uns hinbegeben könnten oder müssten, um ihm zu begegnen und ihm nahe zu sein. Deshalb, Jesus suchen ist gut, aber es muss an der richtigen Stelle passieren. Und wo ist die für uns heute, wo wir Jesus suchen und finden können? Das ist in seinem Wort, in der Bibel. vielleicht im Gottesdienst, wo sein Wort verkündigt wird. Weil in der Bibel stellt er sich vor. Dort erfahren wir, wer er ist, was ihm gefällt, wie groß er ist, was er von uns erwartet, was er für uns getan hat. Wir kommen da an der Bibel nicht vorbei. Und gerade deshalb versucht Satan, uns die Bibel madig zu machen, uns vom Lesen der Bibel abzuhalten, dass wir uns mit allen möglichen anderen beschäftigen, nur nicht mit der Bibel, nicht mit seinem Wort. Und wer Jesus noch gar nicht kennengelernt hat, den versucht er zu verwirren, dass er erst gar nicht zur Bibel greift. Dass er nicht diese Erfahrung macht, Jesus redet durch die Bibel. Und auch wenn ich vorher nicht an ihn geglaubt habe, kann er durch sein Wort zu mir reden und mich überwältigen und mir zeigen, dass die Bibel wahr ist und ich ihn dort finde. Wo suchen wir vielleicht Jesus heute? Wo haben wir unser Heil? Viele sagen, ja, ich finde Gott in der Natur. Das ist so eine für mich halbwahre Aussage. Natürlich, die Natur ist Gottes Schöpfung. Und an Gottes Schöpfung kann ich auch den Schöpfer erkennen. Aber es reicht nicht. Dadurch weiß ich noch lange nicht, wer dieser Schöpfer ist und wie er ist. Es ist ein Teilschritt auf dem Weg dahin. Oder es kann mich vielleicht, wenn ich Christ bin, beflügeln, in der Natur Gottes Wort zu lesen. Aber immer wieder bin ich bei Gottes Wort. Das andere ist nur so ein Teilaspekt. Und wenn ich mich nur darauf verlasse, die Natur sagt mir, was gut und richtig ist, dann bin ich total auf dem Holzweg. Das geht eben nicht. Insofern sind das für mich so beliebte Halbwahrheiten. Weil, wie gesagt, Gottes Schöpfung, daran kann ich natürlich den Schöpfer erkennen. Aber es bringt mich alleine nicht weiter auf dem Weg zu Jesus. Was suche ich, um mein Leben in den Griff zu bekommen? Um ein lebenswertes Leben zu führen? Wirklich die Person Jesu? Oder vielleicht nur ein gutes Gefühl? Eine Beruhigung meines Gewissens? Was auch immer. Und dann brauche ich als Nachfolger eben auch die Gemeinde. Gott hat kein Einzelchristentum vorgesehen, jedenfalls nicht als Normalfall, sondern immer die Gemeinschaft mit anderen Christen einer festen Ortsgemeinde. Und das ist einfach auch wichtig, um zu wachsen. Jesus suchen, das ist richtig. Maria war in ihrer Verzweiflung ganz fixiert auf die Suche nach dem Leichnam von Jesus. Und auf einmal spürt sie irgendwie, hinter mir steht jemand. Es steht jetzt nicht, ob sie ihn gehört hat oder irgendwie nur so ein Gefühl war, ob ein Schatten auf sie fiel oder wie auch immer. Jedenfalls dreht sie sich um und sieht da einen Mann, den sie nicht kennt. Jedenfalls meint sie nicht zu kennen. Vielleicht schaut sie ihn auch gar nicht richtig an. Vielleicht hat sie so viel Tränen in den Augen, dass sie ihn nur verschwommen wahrnehmen kann. Und deshalb vermutet sie einfach, das hier, das kann nur der Gärtner sein. Wer sollte sonst hier erscheinen? Und so redet sie ihn auch an. Wenn du der Gärtner bist, dann sag mir doch, wo der Leichnam ist. Obwohl Jesus ihr sehr vertraut war, so war sie in diesem Moment doch irgendwie mit Blindheit geschlagen, dass sie ihn nicht gleich erkennen konnte. Und das ging ja auch anderen Menschen so. Die zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, da gesellte sich Jesus auch zu ihnen und sie haben ihn erst nicht erkannt. Also Jesus hatte irgendwie, keine Ahnung, andere Gestalt, anderes Aussehen, irgendetwas nach seiner Auferstehung, dass die Menschen ihn nicht sofort erkannt haben. Oder ihre Augen wurden irgendwie von Gott gehalten, aber sie erkannten ihn nicht. Und so ging es auch der Maria. Und Jesus fragt sie dann, warum weinst du? Was suchst du? Wen suchst du? Das war ja so eine Weise, die Jesus oft angewandt hat, dass er die Menschen gefragt hat, was wollt ihr denn eigentlich? Selbst den Blinden, der zu ihm kam und von ihm Hilfe wollte, fragte er, was willst du, dass ich dir tun soll? Er wollte, dass die Menschen sich genau überlegen, was sie von ihm wollen. Er antwortete nicht zu schnell, sondern hörte erstmals zu. Und manchmal muss man vielleicht auch erstmals sich klar darüber sein, was der Grund unseres Leides ist. Fragen, warum man über irgendetwas traurig ist. Und vielleicht stellt man dabei dann auch fest, dass die Umstände, die einem Kummer bereiten, einfach falsch betrachtet werden, dass man etwas falsch einschätzt, dass man über eine Sache traurig ist, die eigentlich eine Sache zur Freude ist. Maria weint, weil das Grab leer ist. Aber das ist doch eigentlich ein Grund der Freude. Für uns wissen wir das im Nachhinein. Sie wusste das noch nicht, weil sie es noch nicht verstanden hatte, was passiert ist. Sie sieht die Fakten, das Grab ist leer, und dann zieht sie falsche Schlüsse. Weil wenn das Grab leer ist, dann muss jemand den Leichnam gestohlen haben. Was anderes kann nicht sein. Sie konnte sich in dieser Situation nicht an die Worte Jesu erinnern, die er ihnen, den Jüngern, seinen Nachfolgern schon gesagt hatte, dass er nämlich auch auferstehen wird. Das war für sie in diesem Moment nicht greifbar. Und deshalb muss man immer vorsichtig sein mit der Beurteilung einer Situation und versuchen, sie aus Gottes Sicht zu sehen. Dein Gott sieht sie vielleicht ganz anders, wie wir in unserem menschlichen Denken. Und dann muss man eine Situation vielleicht ganz anders einordnen, wenn wir falsche Schlüsse ziehen. Diese konkrete Situation, da ist es für uns leicht, sie richtig einzuordnen. Wir können jubeln, das Grab ist leer, er ist auferstanden, dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr. Oder singen werden wir es alle Zeit, Jesus lebt in Ewigkeit. Das haben wir eben auch schon gesungen. Das sind Jubeltöne, die wir ausstoßen können, weil uns die Situation bewusst und bekannt ist und wir uns darüber einfach freuen können. Ja, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, er lebt und er lebt heute und ich kann mit ihm in Kontakt treten. Tränen oder Jubel, es kommt auf die richtige Sicht der Dinge an. Und dann spricht Jesus Maria mit ihrem Namen an. Maria. Und da erkennt sie ihn. Vielleicht diese Art und Weise, wie Jesus sie anspricht, der Klang seiner Stimme oder was auch immer. Keiner wird den Namen so ausgesprochen haben, wie es Jesus in diesem Moment getan hat. Und da merkt sie, wer sie anspricht. Mich erinnert das an Johannes 10, wo sich Jesus als der gute Hirte vorstellt und wo er deutlich macht, dass er die kennt, die zu ihm gehören und dass diese seine Stimme hören und erkennen, wenn er sie beim Namen ruft. Und genau das geschieht bei Maria. Jesus ruft sie bei ihrem Namen und das reicht ihr. Da erkennt sie, das kann nur der Herr sein. Das kann nur Jesus sein. Und Jesus, ja, er hält ihr keine Standpauke. Er hält ihr keinen theologischen Vortrag, macht ihr keine Vorwürfe, dass sie doch das alles hätte längst wissen müssen, dass er ihr das doch schon tausendmal gesagt hatte, sondern er sagt einfach nur Maria. Und darin wird seine ganze Liebe zu ihr deutlich. Die ganze Liebe, mit der sie ihr ganzes Leben begleitet hat. Und er sagt auch nicht, schön, dass du da bist und dass du dich um meinen Leichnam kümmern wolltest, dass du dich um das Grab kümmern wolltest. Das zeigt mir, dass ich dir wichtig bin und dass du mich lieb hast. Auch das ist nicht das, was für Jesus in diesem Moment wichtig ist. Es ist einfach wichtig, dass sie da ist und dass er sie kennt und dass sie ihn sucht. Es wird einfach deutlich in dieser Situation, Jesus kennt uns. Er kennt unsere Namen, wenn wir zu ihm gehören. Er weiß, wer wir sind. Er kennt unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Gefühle, unsere Sorgen. Er weiß, wie uns gerade zumute er ist. Er kennt uns eben durch und durch, besser als wir uns selber. Er kennt uns beim Namen. Und wer das einmal erlebt hat, wie Gott ihn bei seinem eigenen Namen gerufen hat, den lässt dieses Ereignis nicht mehr los. Daran erinnert sich sein ganzes Leben lang. Das kann man auch heute noch erleben. Wer Jesus kennt, der hat es gut. So haben wir das im Vortragslied gehört. Es ist wirklich wahr. Wer Jesus kennt, der hat es gut. Auch wenn viele Leute das verneinen und irgendwas anderes sagen. Aber es ist die Wahrheit. Kennst du Jesus? Kennt er dich mit deinem Namen? Bist du schon sein Kind geworden, indem du ihm dein Leben anvertraut hast? Indem du ihn in dein Leben hineingelassen hast und ihm die Führung deines Lebens übertragen hast, dann wird er dich begleiten. Dann wird er da sein. dann wird er dir helfen und dich trösten, wann immer du es nötig hast. Maria redet Jesus dann hier mit Rabuni, mit Meister an. Es wird deutlich, Jesus ist viel mehr als nur ein guter Freund. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Herr, auch ihr Herr. Als Maria Jesus erkennt, da will sie sich auf ihn stürzen und ihn fest umklammern, festhalten, damit er ja nicht wieder entweicht und sie ihn nicht wieder verliert. Nie mehr will sie von ihm getrennt sein. Aber das geht nicht. Obwohl das für Maria ein ganz unbeschreiblicher Augenblick ist, ein Moment, den sie wirklich festhalten möchte, den sie nicht mehr loslassen möchte, weil ihr geliebter Herr ist ja da. Was ist das dann für eine Freude für sie? Und das will sie auf keinen Fall verlieren. Aber das geht eben nicht, das lässt Jesus nicht zu. Das ist so eine Situation, wie sie Petrus auf dem Berg der Verklärung hatte. Da war er mit Johannes und Jakobus zusammen mit Jesus auf einen hohen Berg gegangen und dort erschienen ihnen dann Mose und Elia. Und Jesus wurde verklärt, das heißt, sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne. Seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht und Petrus war auch ganz begeistert von dieser Situation. Da sah er die ganze Herrlichkeit Jesu und diese Situation wollte er auch festhalten. Er wollte Jesus, Mose und Elia je eine Hütte bauen, nur damit sie da bleiben könnten, damit sie dieses Erlebnis festhalten könnten. Aber das war eben auch nicht machbar. So ein Erlebnis ist sicherlich ein Höhepunkt in dem Leben eines Christen. Aber solche Situationen lassen sich nicht festhalten. Das Leben geht weiter und die Situation bleibt zurück. Das kennen wir vielleicht auch oft von Freizeiten oder besonderen Begegnungen. Da waren besondere Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie gern möchten wir sie festhalten und nicht mehr missen. Aber wir können sie nicht festhalten. Es sind Höhepunkte im Glaubensleben, sie stärken den Glauben, aber sie können nicht die Grundlage für den Glauben sein. Die Grundlage kann nur Jesus sein. Aber das sind Situationen, die uns Mut machen können, die uns weiterbringen, die uns helfen, im Glauben fest zu werden. Die Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens, das kann nur Jesus selbst sein. Und Maria von Magdala hat dann eine ganz besondere Ehre. Sie ist die Erste, die den auferstandenen Herrn sieht. Jesus begegnet ihr und kein anderer Mensch hat ihn vorher als auferstanden gesehen. Auch in Markus 6, Vers 9 wird das ausdrücklich betont. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Eine erstaunliche Geschichte. Nicht Petrus ist er als erstes erschienen, nicht Johannes oder sonst irgendeinem Jünger. Einer Frau, Maria aus Magdala. Und deshalb sollte sie jetzt Jesus auch nicht festhalten, sondern sie sollte zurück zu den Jüngern gehen. Sie sollte ihnen von Jesus berichten, erzählen, ich habe den auferstandenen Herrn wirklich gesehen, erlebt und er hat mit mir gesprochen und er hat gesagt, dass er zu seinem Vater zurückkehren wird. Also hier ist schon die nächste Festlichkeit angesprochen, die Himmelfahrt Christi. Maria soll zurück zu seinen Jüngern gehen, zu seinen Brüdern. Das ist übrigens das erste Mal, dass Jesus hier im Johannesevangelium seine Jünger Brüder nennt. Vorher hat er von Knechten und Freunden geredet und sonst was, aber hier ist es das erste Mal, dass er ja auch diesen Ehrentitel gebraucht, Brüder. Wir haben den gleichen Vater, wir sind Brüder. Wer Jesus erkannt hat und zu ihm gehört, der hat dann eben auch diesen Auftrag, den Maria bekommen hat, nämlich von der Hoffnung zu berichten, die Jesus ihm gegeben hat. Das weiterzugeben, was durch Jesus in das Leben eines Menschen hineingekommen ist. Das ist nicht etwas, was wir nur für uns haben, an dem wir uns freuen sollen und das nur für uns behalten, sondern es muss hinausgehen. Natürlich zuerst auch zu den Mitchristen, dass sie auch gestärkt werden durch das, was wir mit Jesus erlebt haben, aber auch zu allen anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und Jesus macht ausgerechnet eine Frau, Maria, zur ersten Zeugin seiner Auferstehung. Das ist schon deshalb erstaunlich, weil Frauen damals nicht so hoch angesehen waren. Sie waren nur eingeschränkt prozessfähig. Also vor Gericht als Zeugin war das schon ein schwieriges Unterfangen. Und trotzdem oder gerade deswegen fängt Jesus hier an, sich zu offenbaren. Er beginnt bei den Geringen. Und das war bei seiner Geburt ja nicht anders. Da waren es die Hirten, die zuerst diese Botschaft bekamen, Jesus der Retter ist geboren. Die Hirten waren auch keine angesehenen Leute. Sie waren vor Gericht auch nicht prozessfähig oder nur eingeschränkt prozessfähig. Sie wurden auch in die zweite Reihe gestellt. Es waren nicht die Herren. Bei den Geringen, da fängt Jesus an, um zu zeigen, zu mir kann jeder kommen. Ich schließe keinen aus. Jesus hält sich nicht an die menschlichen Konventionen, nicht an das, was gerade in ist und was die Gesellschaft so gerne möchte. Gerade das ist ein starker Hinweis darauf, dass diese Geschichte eben nicht ausgedacht sind, sondern wirklich Tatsachen sind, der Wahrheit entsprechen. Denn wenn jemand diese Geschichte erfunden hätte, dann würde er als ersten Zeugen der Auferstehung bestimmt nicht eine Frau nehmen. Das wäre völlig unlogisch und undenkbar. Ein antichristlicher Polemiker des späten 2. Jahrhunderts namens Celsus weist die Auferstehungserzählung deshalb zurück mit der Begründung, sie beruhten auf den Halluzinationen einer hysterischen Frau. Also sehr einfach gemacht. Was ich nicht haben will, da finde ich eine Ausrede, warum das nicht so sein kann. Ob sie sinnvoll ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wer nicht glauben will, der findet immer eine Ausrede, eine Entschuldigung, warum es gerade jetzt nicht passt. Aber Jesus bietet uns das an. Ich bin für dich gestorben und auferstanden. Und ich biete dir ein Leben an, das sich wirklich lohnt zu leben. Das die Fülle hat, wo du nicht unbedingt materiellen Reichtum bekommst. Aber du kriegst ein sinnerfülltes Leben, das dir Freude macht zu leben und in dem du wirklich zufrieden bist. Die Tatsache des leeren Grabes, die ist da. Die kann man eigentlich nicht bezweifeln. Die Leute damals hätten das leicht nachweisen können, es ist ja gar nicht leer, das Grab. Sie konnten es nicht. Es war leer. Und die einzige vernünftige Begründung ist eigentlich die Tatsache, Jesus ist auferstanden und lebt. Alle anderen Ausreden, die es so gab, sind eigentlich lächerlich. Man kann sie leicht entkräften. Aber weil Jesus auferstanden ist und lebt, deshalb kann man auch heute mit ihm noch in Kontakt treten. Kann man mit ihm reden und bekommt durch sein Wort auch Antwort, Wegweisung für sein Leben. Und diese Freude mit ihm, die soll einfach auch unser Leben prägen. Und da können wir von der Maria lernen, von ihrer Hingabe an Jesus. Und auch wenn sie zuerst an der falschen Stelle suchte, so hat sie doch Jesus gesucht. Und Jesus ist ihr begegnet. Und sie hat dann das wirklich erkannt und zugegriffen und ist seine Botin geworden. Und genau das wünsche ich uns auch, dass wir Jesus erkennen, dass wir zu ihm kommen und dann ihn bekennen, wo immer wir auch sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du nicht im Tode geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dem wir auch heute noch begegnen können, der da ist, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden. Deshalb hilf uns, dass wir uns auch wirklich Zeit nehmen, in deinem Wort zu lesen, damit du uns auch dort begegnen kannst, dass du dort zu uns reden kannst, dass wir dich einfach kennenlernen, besser kennenlernen und du uns ja so verändern kannst, wie du uns haben möchtest. Danke für dieses Auferstehungsfest, das wir feiern können und dass wir dich wirklich als den lebendigen Herrn, als den Sohn Gottes erkannt und erfahren haben. Amen.